Schlagerradio Podcast.
Mein Gast heute gehört zu den gefragtesten Schauspielern unseres Landes. Die Bunte schrieb letztlich, er veredle mit seinem Talent deutsche High-End-Produktion. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes spielsüchtig. Hollywood kennt ihn auch schon länger. 2009 zum Beispiel war er in einer kurzen Szene in Quentin Tarantinos Film Inglourious Basterds zu sehen oder in der Serie Better Call Saul. Herzlich willkommen, Rainer Bock.
Hallo.
Das mit der Spielsucht ist in Ihrem Fall durchaus doppeldeutig gemeint. Sie waren tatsächlich mal spielsüchtig. Der Mann hat gepokert.
Unter anderem, ja. Es ist mittlerweile ein anderes Leben, so lange ist das her. Aber in meiner jugendlichen Zeit und auch ein bisschen älter, also ich war so 20, 22 in dem Zeitraum, da hänge ich da tatsächlich ein bisschen an der Nadel und ich komme ja gebürtig aus Kiel und lebte zu dem Zeitpunkt auch noch da, habe mich da in den entsprechenden Etablissements breit gemacht. Und
Ihr Lebensunterhalt verdient.
Teils verdient, teils verzockt. Also es war eine sehr aufregende Zeit, bis ich dann merkte, oh, ich kann gar nicht mehr richtig ohne.
Ja.
Und da ich ja auch Preuße bin irgendwie und dementsprechend ein bisschen erzogen, habe ich mich am Riemen gerissen und bin da eigentlich verhältnismäßig ungeschoren wieder rausgekommen, auch ohne Therapie. Ich will das gar nicht verniedlichen, weil es ist wirklich, kann eine ganz schlimme Sucht sein und es gibt viele Menschen, die da ihre Existenz mit ruinieren und einer Therapie dringend bedürften.
Es gibt einen Automatenunternehmer, der hat mal gesagt, glaube 10, 15 Jahre her, in einem Interview mit dem Stern, wer nicht spielt, ist krank.
Ich habe auch ein bisschen immer wieder Probleme mit Menschen, die nicht spielen mögen. Darum meine ich aber auch Gesellschaftsspiele, ja. Also es geht nicht ums Zocken allein. Ich finde Spielen eine wunderbare Beschäftigung, sich entspannt mit Menschen entweder zu messen, aber das alles auf eine friedliche und manchmal, wenn wir zum Beispiel an Schach denken, auch leicht intellektuelle Weise.
Ja.
Ich finde das herrlich.
Und das Pokerface ist ja quasi auch ein Stück Schauspiel.
Ja, also beim Pokern braucht man sehr viel Psychologie, natürlich Glück, aber das Reglement ist ja verhältnismäßig einfach und übersichtlich beim Pokern, da bedarf es ja keiner großen Geschicklichkeit oder keines großen Könnens in Anführungszeichen, aber einer gewissen psychologischen, auch ich bitte das in Anführungszeichen zu setzen, Kriegsführung, bedarf es da schon. Und dann sind wir dann auch, gibt es diese Nähe zu meinem Beruf natürlich auch.
Apropos Kriegsführung, Ihr Beruf bei Inglourious Basterds, da haben Sie einen General gespielt und Sie sollen Ihren Freunden gesagt haben, wenn ihr euch diesen Film anguckt, bückt euch nicht nach dem Popcorn. Es kann sein, dass ich gar nicht zu sehen bin.
Dass ihr mich verpasst. Naja, die Erwartung ist natürlich damals bei allen gewesen, oh Gott, der spielt bei Tarantino.
Ja.
Das müssen wir uns unbedingt anschauen. Und ich habe versucht, damit die Erwartungen etwas zu dämpfen.
Die Rolle bei Better Call Saul war da ein bisschen größer.
Ja.
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 Und hat ja quasi den Weg nach Hollywood geebnet.
Nein.
Nein.
Nein, das kann man so nicht sagen. Ich habe vorher mehrere amerikanische Produktionen gedreht, aber hier in Deutschland, die hier in Deutschland gedreht wurden. The Witch Hunter, Hansel and Gretel oder Most Wanted Man.
Mit Philip Seymour Hoffman.
Also da waren so ein paar dabei, die wir eben, die Amerikaner hier in Deutschland gedreht haben. To Better Call Saul kam ich, weil die Casterin damals, Sharon Bialy, einen deutschen Ingenieur brauchte für Better Call Saul. Und das geht dann den ganz normalen Weg. Wir schreiben dann 3-4 Agenturen an. Bitte nicht so viele. Also jeder höchstens 2-3 und die sollen E-Casting machen. Dann dreht man in seinem Hotelzimmer, wenn man gerade irgendwo arbeitet. So war es bei mir. Kam mein Sohn schnell und hat mich gefilmt im Hotelzimmer, haben wir es weggeschickt. Zu meiner Schande muss ich ja gestehen, dass ich damals weder Breaking Bad noch Better Call Saul kannte. Was mir oft schellte, weil meinem Sohn eingetragen hat, weil er gesagt hat, Papa, du musst das sehen.
Und sie haben gesagt, Moritz, warum soll ich mir das angucken?
Ja, diese amerikanischen Serien, eigentlich interessiert mich das doch gar nicht. Naja, wie auch immer, ich bekam dann den Zuschlag für diese Rolle und dann habe ich natürlich meine Hausaufgaben gemacht und mir alles angeguckt. Zunächst erstmal Better Call Saul und war dann zutiefst beeindruckt. Und das Tollste war, als wir dann nach Albuquerque, nach New Mexico gingen, meine Familie war dabei, für 3 Monate, da habe ich dann angefangen, erst Breaking Bad zu gucken. Und das war nun völlig spooky, weil ich habe dann, die beiden schliefen schon, weil die kannten es schon. Und ich habe dann so in der Nacht noch 3-4 Folgen gesehen und kam morgens raus und habe die Originalschauplätze vor Augen gehabt.
Ja, und dann mussten Sie erstmal richtig Englisch lernen.
Nein, Englisch konnte ich schon.
Ja.
Mhm. Aber ich musste tatsächlich teilweise ganz umfassenden Text, vor allen Dingen an meinem ersten Drehtag, da hatte ich 99% des Textes und der Kollege Jonathan Banks sagte immer nur, no, yeah. Und ich musste da ziemlich komplizierten Ingenieurstext von mir geben, den musste ich echt bimsen.
Wenn man mit Weltstars spielt, ist man ja aufgeregt? Oder sagen Sie, naja, ob jetzt in Deutschland ein Heino Ferch oder ein Philipp Seymour Hoffmann, im Grunde scheißegal, ist ein Kollege?
Nee, da ist man total aufgeregt. Ich bin aber auch bei jedem Film vor dem ersten Drehtag, habe ich Lampenfieber und bin aufgeregt. Nur bei der Nummer, fremd, also für mich ja noch fremdes Land, ich bin im hohen Alter das erste Mal nach Amerika gekommen. Und natürlich, diese Leute, die das machen, die Breaking Bad gemacht haben, das waren ja dieselben, die dann auch Better Call Saul produziert haben und auch bis in die kleinsten Gewerke, also das vorher schon gemacht hatten, die hatten ja Legendenstatus. Und da ist man total aufgeregt. Also ich kam mir vor wie beim ersten Vorsprechen für die Schauspielschule. Mhm. Vor allen Dingen waren sie alle da, Bob Odenkirk und die Produzenten. An meinem ersten Drehtag mit diesem langen Ingenieurstexten saßen die alle hinter der Combo und haben geguckt, na jetzt wollen wir mal sehen, ne, was ja. Der Deutsche hier so treibt.
Philipp Seymour Hoffmann, der hat mal so einen schönen Satz gesagt, nur mit den Besten zu spielen, das bringt einen Schauspieler weiter. Stimmt's?
Ja, absolut. Absolut. Das hat er, glaube ich, gesagt bei The Master im Zusammenhang in einem Interview. Zu The Master, bezogen auf Joaquin Phoenix, hatten sie ihn dann gefragt, wie das denn für ihn wäre jetzt, ist das nicht auch ein bisschen schwierig da mit so einem guten Kollegen? Und da hat er gesagt, sind Sie irre? Also genau das ist das, was unseren Beruf ausmacht, mit dem Besten zu arbeiten. Ja.
Herr Bock, Sie wollten nicht immer Schauspieler werden. Sie gehörten zu den Jugendlichen, heute würde man sagen Generation Z, die wissen nicht so richtig, was sie wollen. Sie haben lange gebraucht, um den richtigen Pfad zu finden. Eigentlich, ich glaube, Förster wollten Sie mal werden.
Ja, ich finde das auch überhaupt nicht zu belächeln, ja. Es ist ein ganz ehrenwerter und
absolut.
In unserer heutigen Zeit noch viel wichtigerer genau. Beruf, wo die langsam anfangen können, die Bäume einzeln zu zählen, die noch leben. Ja, ich wollte Förster werden. Ich war sehr beeindruckt und beeinflusst von den Schneider-Taschenbüchern, die es früher gab für Kinder. Da gab es unter anderem den Titel Horst wird Förster. Und Horst wurde dann auch noch weiterverfolgt in ein, zwei Bänden. Das hat mich wahnsinnig interessiert und aufgeregt und dachte, ich werde Förster. Dann war ich auch ein paar Jahre in der Deutschen Waldjugend. Und dann wollte ich Meeresbiologe eigentlich werden. Und als mir dann klar wurde, so im Abi-Jahr eigentlich, das zu einer meiner freiesten Jahre meines Lebens gehörten, weil ich war mehr in der Spielhalle als in der Schule. Und dementsprechend war auch mein Schnitt. Als mir dann klar wurde, was ich für Chemie und Physik und auch Mathe hätte nachholen müssen, um diesem Studium standzuhalten, ja. Habe ich das natürlich nicht gemacht.
Haben Sie als junger Mann schnell aufgegeben? Würden Sie das so sagen?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe sicherlich immer versucht, den Weg des geringsten Widerstandes leicht zu finden und habe Lustgewinn über Fleißstress gesetzt. Mhm. Und man kann das im Nachhinein falsch finden. Ich glaube, so war ich. Aber dann,
da kam ja irgendwann so ein Turnaround. Sie haben sich ja verändert, ja, weil Schauspiel ist harte Arbeit.
Ja, also sagen wir mal so, alles, was mich wirklich interessiert hat, dafür habe ich mich immer hundertprozentig eingesetzt. Im Privaten, wie auch im Beruflichen oder in dem, was Jobs waren oder wie auch immer nach der Schule. Und als ich dann, das war ja auch eigentlich davon geprägt, dass ich dachte, na, ich gehe da mal hin zur Schauspielschule, werden wird das eh nichts.
Ja.
Aber es interessiert mich, ich möchte das mal ausprobieren. Und dann habe ich das aber auch dementsprechend ernst genommen.
Weil Sie das Private angesprochen haben, wenn Sie heute 20 wären, dann würden Sie wahrscheinlich Klimakleber sein, oder? Weil damals waren Sie AKW-Gegner, haben in Brockdorf die Demos organisiert.
Nein, organisiert nicht. Ich habe daran teilgenommen. Soweit geht es noch nicht. Da waren andere Leute federführender. Aber ich habe es sehr vehement mit verteidigt und war da auch ziemlich unterwegs. Ja, kann sein, dass ich Klimakleber wäre. Ich habe zumindest eine gewisse Sympathie dafür, vielleicht mehr Sympathie als für gewalttätige Demonstrationen, die Politiker direkt bedrohen auf offener Straße. Dafür habe ich im Moment leider kein Verständnis. Bei allen Sorgen und Nöten, die zum Beispiel die Landwirte haben. Aber dass wir uns in einer Zeit befinden, die in einem wahnsinnigen gesellschaftlichen Umbruch sich befindet. Und das hängt natürlich auch viel mit der Klimakatastrophe, würde ich es weiterhin formulieren, die auf uns zukommt, hängt. Das ist ja klar. Und das ist ein Fehlen der Menschheitsgeschichte, dass wir uns dem nicht auf eine andere Art und Weise stellen.
Sie haben, um den Weg jetzt zum Schauspiel nochmal zurückzufinden, es hat ja ein bisschen gedauert, ging ja erst mit 27 los. Zwischenzeitlich haben Sie gedacht, naja, versuche ich es mal als Gastronom. Da gab es ein Café mit einem Freund und das Café trug, wenn ich mich recht erinnere, den Namen Ihrer Katze.
Café Luzi.
Luzi, genau.
Ja, genau. Naja, das sind immer, also ich war früher einfach wahnsinnig spontan. Das war ja gar nicht, dass ich da saß und was mache ich nur, sondern das war die Zeit, als wir dann auch viel in Berlin waren, von Kiel aus, noch über die alte B5 geknattert sind, über Lauenburg und von Freitag bis Sonntag die Nacht zum Tag gemacht haben. Und da gab es diese wunderbaren, damals auch schon schwulen Cafés, Café Tuk Tuk, Café Lila, anderes Ufer, und die hatten einfach weiße Wände und Palmen und hatten einen Kuchentresen und es gab ein fantastisches Frühstück. Das kannten wir alles nicht in Kiel. Da habe ich gedacht, das möchte ich in Kiel auch haben. Und habe geguckt, es gab es nicht, habe ich gedacht, dann mache ich es eben selbst.
Mit diesem Freund?
Mit meinem leider viel zu früh verstorbenen Freund Karl-Heinrich Effinghausen, genannt Effi, der auch als Chansonnier unterwegs war und in der Szene sehr bekannt und beliebt.
Rainer Bock hat lang gedauert, bis er so richtig den Weg beruflich gefunden hat, aber mit 27 ging es dann los, hat er gesagt, ich möchte Schauspieler werden. Wie kam es denn dazu? Also er wollte gerade trinken, hätte fast das, trinken Sie ruhig den Schluck. So,
Dankeschön.
Das hat ja ein bisschen gedauert, ja. Erst der Gedanke Förster in der Schule, Meeresbiologe hat nicht gereicht. Dann haben sie demonstriert, waren viel in den Spielhallen, hatten Kaffee, Luzi und dann haben sie gesagt, jetzt werde ich Schauspieler. Man wird doch nicht einfach so wach und sagt, ich werde jetzt Schauspieler.
Also nee, ich nicht.
Ich wäre es auch nicht.
Nee, das lag sicherlich daran, dass viele Kollegen vom Stadttheater Kiel und auch vom Kieler Kinder- und Jugendtheater Stammgäste bei mir in meinem Café waren und da gab es dann Berührungen und Begegnungen und Gespräche und die haben mich so ein bisschen angefixt, weil mein Freund Effi damals und ich, wir waren schon so ein bisschen bunte Vögel hinterm Tresen und haben viel Quatsch gemacht und dann meinten die, wollt ihr das nicht mal beruflich machen und ich habe gesagt, Blödsinn. Als dann mein Freund Effi nach Hamburg ging, übrigens da das wunderbare Café Gnosa mit eröffnet hat, das es heute noch gibt in der langen Reihe, da hatte ich keine Lust mehr, das allein weiterzumachen. Und dann fiel mir das wieder ein. Hast du nicht mal Lust, das beruflich zu machen? Und dann bin ich zu dieser Schauspielschule in Kiel, einer privaten, die es in der Form damals so nicht mehr gibt, aber in neuer Form fortgesetzt wurde dann. Bin ich dahin und ich wurde da aufgenommen, lange Rede, kurzer Sinn. Und dann hat die nach anderthalb Jahren zugemacht wieder. Und dann kriegte ich aber quasi als Netz und doppelten Boden ein Angebot vom Kieler Stadttheater, dort ins Engagement zu gehen. Das habe ich natürlich gemacht. Und ja, der Rest ist Legende.
Ja, aber es ist, ich finde das so irgendwie fast schon absurd, ein großer Schauspieler, erfolgreicher Schauspieler geworden, wie manchmal die Zufälle im Leben so spielen, die Fügung.
Ja, also davon bin ich auch fest überzeugt, dass irrsinnig viel Glück zu allen Dingen gehören. Also wenn ich zum Beispiel nicht für das Weiße Band von Michael Haneke gecastet worden wäre, wenn ich das Casting nicht völlig verkackt hätte, dann hätte ich das nicht bekommen. Und dass der Film dann so ein Riesenerfolg wurde, sodass der Fokus der ganzen Branche da drauf war, da blickte man auch ein bisschen auf mich und dann ging das so weiter. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, würde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht bei Ihnen stehen.
Zufall oder Fügung?
Ich nenne das immer Glück. Glück gehabt. Als alter Zocker hat man Glück oder Pech. Und ich habe da Glück gehabt.
Ja, aber ich sage ja immer, Erfolg hängt an Beharrlichkeit und Leidenschaft und eine Portion Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort gehört auch mit dazu. Ne?
Mag sein, ja. Wobei ich, man mag es mir glauben oder nicht, aber dieses Wörtchen Ehrgeiz hat eigentlich in meinem Leben nie so richtig stattgefunden.
Und jetzt?
Nö, auch nicht. Also Ehrgeiz in dem Sinne, dass ich versuche, Dinge aus Verrecken irgendwie vorwärts zu bringen oder zu erreichen oder zu beeinflussen, schon gar nicht. Nee, natürlich bin auch ich manchmal traurig, wenn irgendwas nicht klappt oder nicht alles funktioniert. Aber das ist doch völlig normal. Und damit muss man in diesem Beruf speziell umgehen lernen. Und ich bin aber im Nachhinein wahnsinnig glücklich über dieses Glück, das ich bei meiner Berufswahl hatte.
den Ehrgeiz, wie beispielsweise Christoph Waltz, dann in Amerika eine große Karriere zu machen, haben sie also nicht.
Das, Christoph Waltz, zu dem kam es ja auch durch eine große glückliche Wendung. Ich glaube, brauche da nicht irgendwie ein Geheimnis auszuplaudern, wenn ich sage, er wollte erst gar nicht zu dem Casting hingehen bei Tarantino, weil er an einem Punkt war, wo er auch nicht so besonders...
Ich glaube, er wollte sogar aufgeben.
Ne? Zuversichtlich. Ja, genau. So weit würde ich nicht gehen, weiß ich nicht, aber da gibt es natürlich viele Gerüchte. Nur das weiß ich noch. Und stell mal vor, er wäre da nicht hingegangen. Und dann ist er hingegangen und dann war es seine Geburtsstunde als Weltstar. Und das ist doch großartig, so eine Geschichte.
Mit Axel Prahl waren Sie auf der Schauspielschule. Der ist ja nun auch eine große Nummer, besonders bekannt durch den Tatort. Habt ihr eigentlich noch Kontakt nach so vielen Jahren? Ich meine, das ist ja fast ein halbes Jahrhundert her.
Ja, wir haben noch Kontakt und wir haben auch noch Kontakt mit einem unserer ältesten Regisseure, die wir in unserer Anfangszeit hatten, Dr. Klaus Hoser, hier in Berlin, der in den 60er Jahren das Forum Theater in Berlin geleitet hat. Das war damals die erste experimentelle Bühne, die auch Handgestücke uraufgeführt hat und so. Mit dem haben wir in unserer frühen Zeit gearbeitet und um diesen Kreis ist noch zu erweitern um 4, 5 Kollegen und Kolleginnen. Und wenn ich in Berlin bin, weil alle leben hier in Berlin, wenn ich in Berlin bin, dann treffen wir uns ganz oft und dann sitzen wir zusammen und ratschen. Und das ist egal, wer welche Karriere gemacht hat oder nicht, das spielt da überhaupt keine Rolle.
Die lustigsten Momente in Ihrem Leben sollen Sie am Theater erlebt haben, haben Sie mal gesagt. Ich habe noch nie so viel gelacht wie am Theater.
Ja,
worüber? Warum?
Naja, weil es manchmal vollkommen absurde Situationen gibt, die einerseits begründet liegen natürlich in der Anspannung, in der man sich befindet, vor einer Vorstellung oder gar während der Vorstellung, erhöhte Konzentration. Und wenn dann zum Beispiel was schief geht oder so, oder ja, meistens ist es natürlich das dann, ich habe es schon erlebt, dass ich lachend von der Bühne abgehen musste, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und mich erstmal an der Gasse beruhigen musste. Und wieder zu, ich hatte da ein kleines Päuschen, so ja, aber ich meine, kleines Beispiel, wir haben Robert Oppenheimer, in der Sache Robert Oppenheimer gemacht. Und der Richter, der als Gast bei uns mitspielte, war ein sehr alter Kollege, was nichts gegen Alter sagen soll, aber stand auf und sagte, Herr Oppenheimer, Sie als Erfinder der Wassersportbombe. Und wissen Sie, da kann man nicht lange, da kann man sich für eine Sekunde, hat man eine Schocksekunde und dann bricht alles zusammen.
Lange am Theater und erst Mitte, Ende 30 waren Sie, glaube ich, hat Sie das Fernsehen entdeckt oder Sie haben das Fernsehen entdeckt im Landarzt. Es hat lang gedauert. Warum? Es gibt so Schauspieler, die kennt man teilweise gar nicht, sind großartige Schauspieler, sind aber rein aufs Theater besetzt.
Ja.
Und mittlerweile ist bei ihnen so Film und Fernsehen, aber kein Theater mehr.
Ja.
Warum?
Ich habe 35 Jahre Theater gespielt und ich will nicht sagen, dass ich alle Höhen und Tiefen miterlebt habe, aber ich habe wirklich wahnsinnig viel erlebt und habe dem Theater auch irre viel zu verdanken natürlich. Wenn übrigens junge Frauen und Männer jetzt zur Schauspielschule wollen, ich würde immer nur sagen, geht erstmal ans Theater, weil da lernst du den Beruf. Also ich habe ich dem viel zu verdanken. Aber es war da ein bisschen auserzählt. Ich war auch ein bisschen müde, weil es sehr, sehr zehrend sein kann. Also körperlich wie psychisch. Es ist eine sehr, sehr starke Herausforderung. Und ich habe dann am Residenztheater in München die letzten 10 Jahre hauptsächlich gespielt und da hatte ich dann auf einmal 8 Stücke gleichzeitig im Programm und da habe ich gemerkt, jetzt wird's langsam grenzwertig. Also das ist schon eine ganz gehörige Belastung. Und dadurch, dass sich dann der Film und Fernsehen sich auf mich zubewegt hat, bin ich dem gerne mit offenen Armen entgegengegangen und ich habe diese Entscheidung auch jetzt mit dem Theaterspielen aufzunehmen noch keine Sekunde bereut.
Und wenn nochmal eine Offerte kommt, ein Angebot kommt, würden Sie nochmal überlegen oder sagen Sie, das Kapitel ist gegessen nach dem Motto?
Also ich habe auch noch in den Jahren nach 2011, also als ich am Resi aufgehört hatte, habe ich noch die ein und andere Produktion als Gast gemacht. Das war auch in Ordnung, aber jetzt seit 3, 4 Jahren gar nichts mehr. Und es kamen auch nochmal Anfragen. Ich habe die sehr höflich verneint. Das, was nicht heißen soll, dass ich es nie wieder machen werde. Also dieses nie wieder gibt's gar nicht bei mir, aber im Moment ist da nichts geplant.
Man muss es gemacht haben, um drüber hinwegzukommen.
Auch schön.
Der Starregisseur Brian De Palma, der soll über Sie mal gesagt haben, den Bock kann man eigentlich alles spielen lassen. Er darf nur keine Pistole ins Holster stecken. Was ist da passiert?
Also ich habe den Eindruck, dass sie zwei Anekdoten vermengen, aber ich weiß es nicht. Also dass er das gesagt hat, stimmt, das hat er in einem Interview, im Zeitungsinterview über mich gesagt, was mich natürlich sehr gefreut hat. Das mit dem Holster ist eigentlich diese Spielberg-Geschichte, wo ich bei dem Film War Horse,
Gefährten auf Deutsch,
dieses erste Weltkriegsepos um ein Pferd und seinen Besitzer, einen jungen, da musste ich eine Pistole händeln, die Spielberg auf einem Schwarz-Weiß-Foto aus der Zeit gesehen hatte. Die gab's und er war sich sicher, dass die noch nie in einem Film zu sehen gewesen ist. Die hatte einen bestimmten Mechanismus. Den habe ich 10 Stunden lang im Wohnmobil trainiert mit verbundenen Augen. Und dann kamen wir zum Set und es funktionierte nicht. Und das 3-mal hintereinander. Und man muss dazu sagen, vorher bewegten sich ungefähr 500 Komparsen plus Fahrzeugen plus Pferden und alles. Und das musste jedes Mal wieder abgebrochen werden. Alles musste neu eingerichtet werden. Das dauerte jedes Mal Minimum eine Viertelstunde. Also ich hatte einen dicken Armeemantel an, der war komplett durchgeschwitzt. Und ich dachte, aha, hier endet eine vielleicht doch kleine, hoffnungsvolle Karriere an diesem Hügel irgendwie im südlichen England. Ja. Aber er war da auch so, also wenn man auf Spielberg zu sprechen kommt, kann man wirklich nur in Schwärmen kommen als Schauspieler, weil der ist ein so wunderbarer Mann. Ja, er ist so zugewandt, er ist so positiv, er ist so auf eine ganz erwachsene Art und Weise natürlich naiv. Mhm. Anders kann man auch solche Filme wie E.T. zum Beispiel gar nicht machen. Ja? Also und er kam dann nur und fragte, wo ist das Problem? Das wurde dann gelöst. Das war übrigens nicht meins. Es war wirklich ein technisches.
Ja, weil Sie sagen, der Spielberg naiv. Es gibt ja andere Regisseure, Dieter Wedel zum Beispiel, deutscher Regisseur.
Kenne ich nicht, habe ich nie mit zu tun gehabt, meine ich.
Aber vom Namen her zumindest, der war ja immer so das Image brüllend am Set. Spielt er quasi das ganze Gegenteil.
Unvorstellbar.
Empathisch.
Unvorstellbar. Ich habe ihn beobachtet, wie er für einen sogenannten Nurton, das heißt, man nimmt dann, die Szene ist gedreht, aber man braucht nochmal die Sprache oder das Geräusch des Schauspielers. Das nimmt man im Nachhinein auf, wie er sich mit der jungen Kollegin, die dieses französische Mädchen gespielt hat, 20 Minuten mit seiner Zigarre, mit seiner unvermeidlichen Havanna stand da und hat mit ihr ganz ruhig geredet. Die Situation, wo wir Deutschen ihr das Pferd wegnehmen und sie schreien muss vor Verzweiflung und Angst, wie er das mit ihr gearbeitet hat. Ich habe die ganze Zeit zugeguckt, das war rührend.
Der Spielberg hat über sie mal gesagt, Mensch, Rainer, was hat er gesagt, Rainer oder bist du Bock?
Nee, Rainer schon.
Rainer, ja. Spiel mal Komödie, warum machst du das
nicht? Er hat mich gefragt, did you ever play Comedy?
Ja.
Naja, es gab so ein kleines oder mehrfach so also kleine sprachliche Scharmützel mit seinem Kameramann, Janusz Kaminski, der Pole ist und offensichtlich nicht unbedingt ein Liebhaber der Deutschen, was ich natürlich aus der historischen Konsequenz verstehen kann. Und wir hatten immer so ganz lustige kleine Verbale und da hat Spielberg sich wahnsinnig drüber gefreut und dann hat zu Janusz gesagt, endlich mal einer, der dir rausgibt, ja. Und dann hat er mich irgendwann mal gefragt, weil ich auch natürlich in den Drehpausen auch mal ein bisschen geflaxt habe. Das macht man, oder das kann ich übrigens erst nur, wenn ich merke, es geht. Ich trete da nicht auf wie, hallo, wo steht das Klavier oder so. Im Gegenteil, da bin ich eher total schüchtern und warte ab. Ja, guck erst mal, ja, und so. Aber Spielberg hat sofort eine Atmosphäre verbreitet, in die man sich reinkuscheln konnte, so. Deswegen ist er trotzdem ein harter Arbeiter, aber das war einfach toll. Und dann in der Drehpause hat er mich rein, did you ever play Comedy? Und habe ich gesagt, ja, ein Theater schon, ein Film noch nie. Und dann guckte er mich wirklich so sinnend ein bisschen an, sog wieder an der unvermeidlichen Havanna und sagte, you have to. Und das fand ich sehr witzig.
Sie haben ja schon ein bisschen gucken lassen, Ihre Dreharbeiten mit Philip Seymour Hoffman oder Steven Spielberg. Wenn man mit den Schauspielkollegen am Set ist über viele Tage, 30, manchmal liest man 60, 90 Tage Drehzeit. Gibt es eigentlich sowas wie richtige Freundschaften oder sagt man guten Tag und auf Wiedersehen?
Alles. Die richtigen Freundschaften sind selten. Beste, gute, kollegiale Verbindungen, in denen man sich auch ab und zu nochmal meldet, gegenseitig häufiger. Aber es gibt eben auch das, dass man sagt, vielen Dank,
ja,
das war fein, mach's gut. Klar. Weil sonst wirst du auch irre, wenn du, ich habe letztes Jahr 5 Produktionen gemacht, da sind am Set im Schnitt 60 Leute, es sind 300. Man kann unmöglich mit allen dann in irgendwann ein freundschaftliches Verhältnis treten.
Gibt es große Kollegen, sehr bekannte Schauspieler, mit denen Sie noch nicht zusammengearbeitet haben, wo Sie sagen, würde ich gern mal?
Ja, da gibt es irrsinnig viele.
Dann nennen Sie mal 2.
Na, was heißt, nennen Sie mal 2? Das ist ja Quatsch. Das, Entschuldigung, ich will Ihre Frage nicht falsch finden, aber dazu kann ich nichts sagen, weil ich bin auch früher gefragt worden am Theater, welches ist denn nochmal deine Lieblingsrolle? Was hier willst du spielen? Ja. Es gibt so viele, das ist Unsinn.
Ja, okay. Also, wenn Sie viel drehen, sich hin und wieder mit den Kollegen auch gut verstehen, vielleicht noch einen trinken gehen. Der Job, Sie haben gesagt, Sie drehen ja sehr viele Filme, ist ja ein Beruf, wo man eigentlich sehr selten zu Hause ist.
Wenn man zu tun hat, ja.
Ja, so. Und jetzt sind Sie 35 oder 36 Jahre verheiratet mit Ihrer Frau, Künstlerin Christa Scholz, auch mal
Christina.
Christina, sorry. Ja,
ja macht nichts.
Oh, falsch geschrieben hier. Christina Scholz, 35 Jahre verheiratet. Und ich denke mir so, Mensch, der Mann ist so selten zu Hause, da schafft man schon mal 35 Jahre.
Der Witz ist ja, ich bin überhaupt kein polyglotter Mensch. Ich bin wahnsinnig gerne zu Hause und sorge auch dafür, dass ich viel zu Hause bin. Das war ja natürlich in den Zeiten, wo ich am Theater war, sowieso kein Problem. Ja. Das ist ja der Zeitraum, wo ich jetzt so viel drehe, ist ja knapp 15 Jahre erst. Und unser Sohn ist aus dem Haus, meine Frau ist freischaffende Künstlerin, Malerin, übrigens ganz wunderbar, mit einer tollen zweiten Karriere, weil sie war früher auch Schauspielerin. Er hatte gerade gestern eine Ausstellungseröffnung im Goethe-Institut in München. Also das ist wirklich ganz toll nochmal zu beobachten, wie sie da durchstartet. Ich glaube, dass wir beide uns so sicher sind und so gewiss in unserer Liebe, dass wir uns diese Freiräume, die wir für unsere Arbeit brauchen, aber locker zugestehen können.
Ein wunderbares Kompliment. Und sie ist ihre beste und größte Kritikerin, oder?
Ja. Umgekehrt übrigens auch, sagt sie. Ja. Also es ist immer ganz wichtig, was ich zu ihren Bildern noch sage.
Und wenn Sie jetzt von ihr zu hören bekommen, Rainer, suboptimal, diesmal war es denn nicht so gut, tut das weh? Oder sagen Sie danke für die Information?
Ach, dann diskutiere ich natürlich erstmal drüber. Ne? Ja. Das nehme ich nicht einfach so hin. Aber wenn ich merke, oh, sie hat recht, dann sage ich ihr das auch. Nee, weh tut das nicht, weil sie es nie so formulieren würde, dass es mir weh tut.
Was sagt sie denn zu ihrem Hobby?
Fliegenfischen.
Ja. Kann sie das teilen oder sagt sie?
Nicht die Bohne, aber sie freut sich auch mal über eine ganz frischer geht es dann nicht, über eine frisch gefangene Forelle.
Mhm. Ja. Und Fliegenfischen, das ist eine besondere Disziplin des Angelns, oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, bevor wir da jetzt ins Detail gehen, reicht Ihre Sendezeit nicht. Ich empfehle dafür die Ansicht des Films aus der Mitte, entspringt der Fluss mit Brad Pitt, da kann man ganz viel über das Fliegenfischen erfahren.
Wie lautet die Regel, wenn der Fischer die Fliege nicht sieht, sieht die Forelle ihn auch nicht, oder?
Das haben sie irgendwo aufgeschnappt, ich weiß. Ja, natürlich. Das bedeutet, dass man bei zu trübem Wasser gar nicht erst an den Fluss gehen muss. Mhm. Weil wenn man die Fliege nicht sieht, sieht die Forelle sie auch nicht.
Und Sie haben nicht nur Forellen gefangen. Wenn ich mich recht erinnere, 2021 gab es in der Isar einen ganz großen Fang plötzlich an der Angel.
Ja, das war wirklich ganz lustig.
In der Corona-Zeit.
Da hat sich der Bayerische Rundfunk mal was einfallen lassen. Ich dachte, ich wäre für den Bayerischen Fernsehpreis nominiert und das heißt, ich wusste es. Und dann kriegte ich einen Anruf, sie würden vorher gerne so ein paar kleine Spots drehen, um die Nominierten vorzustellen. Mhm. Bei ihrem Lieblingshobby oder wie auch immer. Und was denn wäre da mit dem Fliegenfisch? Und ich so, ja klar, können wir machen. Und dann standen wir an der Isar und auf einmal kam da so ein blau-weiß kariertes Päckchen angeschwommen. Ich dachte, was ist das denn? Und habe mich gleich umgeguckt, weil ich dachte, es ist vielleicht vor sich Kamera oder so. Und dann holte ich das raus und dann sagte er, Herr Bock, Sie sind nicht nur nominiert, Sie kriegen den Bayerischen Fernsehpreis. Da war ich gerührt und habe mich wahnsinnig gefreut.
Ich habe gelesen, Sie trinken keinen Alkohol. Stimmt das noch?
Das stimmt, ja. Seit meinem 20. Lebensjahr.
Wahnsinn. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mal sage, ich möchte kein Sekt, ich möchte kein Champagner oder kein Wein, kein Bier, dann werde ich immer gefragt, sag mal, ist irgendwas? Willst du abnehmen? Oder hast du ein Problem mit Alkohol? Kennen Sie das auch?
Ja.
Das ist furchtbar, man muss ihm mal recht machen. Warum ist denn das so?
Ja, ich weiß nicht. Es ist gesellschaftlich dermaßen legitimiert zu trinken, dass wenn man es nicht tut, als Sonderling daher kommt. Und ich habe mich ja daran aber gewöhnt. Die meisten denken vor allen Dingen, man ist trockener Alkoholiker.
Ja. Mir hat man mal vor 30 Jahren gesagt, du kannst dir keine Karriere machen. Ich sage, wieso nicht? Ja, du ziehst nicht mit den anderen abends, nachts ums Haus. und kippst die Biere und sowas auch immer.
Ja, sowas
das war eine Zeit lang mal so ein Erfolgsthema. Ne? Man musste in diesen Klicken unterwegs sein, rauchen, trinken. Mhm. Und man war Außenseiter, wenn man es nicht getan hat.
Ja, das war so eine gesellschaftliche Verabredung. Vor allen Dingen unter einer gewissen Spezies von Männern auch. Mhm. Zu denen ich mich ehrlich gesagt nie so dazugehörig gefühlt habe.
Ich auch nicht, die sind mir sympathisch. Sie haben es aber auch schon mal versucht, ohne Zucker zu leben. Mhm. Und das haben wir wahrscheinlich alle irgendwann mal getan.
Ja.
Und sie hatten ja mal eine andere Droge, das Spiel, das Pokern. Und Zucker ist ja in dem Sinne auch eine Droge. Es hat mal jemand gesagt, das ist das Schießpulver des 21. Jahrhunderts. Und das Leben ohne Zucker ist scheiße.
Anfangs.
Ja.
Mhm. Vor allem, wenn man Zuckerjunkie war, dann fällt es schwer. Aber wenn man dann merkt, ich habe es gemerkt, so nach 2 Wochen spätestens, welche Energien das freisetzt, wenn man das weglässt, das ist schon beeindruckend. Das hätte ich nicht gedacht. Das hat mich dann noch 5,5 Monate bei der Stange gehalten. Dann bin ich wieder eingebrochen. Und jetzt, wo ich hier vor Ihnen stehe, bin ich jetzt wieder den 13. Tag zuckerfrei. Also ich mache einen neuen Anlauf und will es wirklich auch mal langfristig schaffen.
Was heißt langfristig?
Also Open End. Ich kann mir vorstellen, vielleicht auch ein Leben lang, wir reden jetzt von diesem bewussten Schlucken von Schokolade und Marzipanmassen und so, ja. Also das, so ein 500er Niederegger Marzipan, das war 0,0 weg.
Ja.
Und
ich habe draußen noch Schokolade, Schlagerschokolade.
Ja, verstehe. Ja, schöne Geschenke machen, aber nicht an mich.
Gebe ich Ihnen absichtlich noch 2 Tafeln mit. Sie marschieren ja kräftig auf die 70 zu, Sternzeichen Löwe.
Ja.
Aszendent Krebs für alle, die mitschreiben und damit was anzufangen wissen. Was gibt es eigentlich auf dieser To-Do-Liste noch zu erledigen, abzuhaken, wo Sie sagen, das muss ich unbedingt nochmal machen?
Witzig, ich habe gestern mit einer sehr lieben Kollegin von mir, Michael Lange, unterhalten. Es war auch ein Arbeitstreffen, weil wir eine gemeinsame Lesung vorhaben. Die Anna Schut aus dem Dortmunder Tatort, natürlich sehr bekannt, Emmy-Preisträgerin. Wir haben viel geredet und wir kamen auf To-Do-Listen. Ich habe keine. Ich habe nie eine besessen und ich werde auch nie eine anlegen.
Ja. Und nach vorne geguckt, welche Themen kommen oder was haben wir von Ihnen noch nicht gesehen? Was sind Projekte, wo Sie sagen, da bin ich mächtig stolz drauf, das soll der Dumm ruhig wissen?
Ja, da gab es letztes Jahr mehrere, aber eins möchte ich besonders hervorheben. Wir haben das Theaterstück Die Ermittlung, Oratorium in 11 Gesängen von Peter Weiß, das den Auschwitz-Prozess 63 bis 65 in Frankfurt thematisiert, fürs Kino verfilmt. 60 Kollegen und Kolleginnen standen dafür vor der Kamera. Damals standen, glaube ich, 22 Angeklagte vor Gericht, es wurden über 400 Zeugen und Zeuginnen gehört. Wir haben das reduziert auf 18 Angeklagte und 39 Zeugen und Zeuginnen, einen Richter, einen Ankläger, einen Verteidiger. Ich glaube, das ist auch gerade in dieser Zeit eine ganz, ganz wichtige Arbeit geworden. Jetzt muss ich nämlich gerade überlegen, ich glaube am 25. oder 26. Juli Erstpremiere hat, aber vorher auch schon auf Festivals gehen wird. Die Berlinale hat es übersehen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Vielleicht keine ganz so glückliche Entscheidung, auch angesichts der angekündigten Einladung der AfD-Abgeordneten, die dann aber wieder ausgeladen wurden. Also es gibt übrigens einen ganz interessanten Artikel von Hans-Georg Rodeck von der Welt, der das Thema aufgegriffen hat, auch über diese Nicht-Einladung der Ermittlung. Und es ging es wirklich nicht darum, irgendeine Figur zu erobern. Also der Wettbewerb wäre gar nicht unser Thema gewesen. Aber ich glaube, wir sind alle ein bisschen traurig, dass dieser Film so vor diesem Publikum auch international nicht in Berlin hat Premiere haben können.
Welche Rolle spielen Sie darin?
Den Richter.
Mhm.
Und ich muss sagen, das war das Berührendste, Bewegendste, Aufwühlendste, was ich wirklich hier in meinem Beruf gemacht habe. Und ja, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, dass ich eine gewisse Zeit ausübe. Und auch mit welchem Werf und mit welcher Konzentration und mit welcher Intensität alle, wirklich alle Beteiligten vor und hinter der Kamera gearbeitet haben. Und auch gerade meine Kollegen und Kolleginnen, es war keiner dabei, der geglaubt hat, er müsse jetzt schauspielerische Faunräder schlagen, sondern alle haben sich in den Dienst des Wortes und des Inhalts gestellt und das war großartig.
Bei solchen ernsten Themen, wenn ihr dreht, ist das zwischendurch dann locker oder senkt sich quasi diese Stimmung am Set auch auf alle Kolleginnen und Kollegen?
Beides. Es braucht immer wieder mal so ein Ventil, weil es gab viele Kollegen und Kolleginnen, die auch wirklich geweint haben während dieser Proben. Damit will ich jetzt gar nicht auf die Tränendrüse drücken. Ich will nur sagen, dass das natürlich die Distanzierung zu solchen Texten, vor allen Dingen, weil sie nicht fiktional sind. Sie sind, das Stück besteht eben zu 95% aus den Originalprotokollen dieser Aussagen. Das ist einfach, das kann man sich nicht einfach vom Hals halten, vom Herz halten. Andererseits, wir hatten einen Kollegen dabei, ich nenne den Namen nicht, einen Klassenclown brauchte jede Schulklasse, und wir hatten auch einen, und wir waren zutiefst dankbar, dass er ab und zu diese Folie durchbrach und uns immer wieder mal zum Lachen gebracht hat, weil man es sonst eigentlich gar nicht aushält.
Lieber Bock, ich habe zum Abschluss, bevor ich Sie hier entlasse, noch Halbsätze, die Sie bitte vervollständigen. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn
Sport ist.
Gibt es eine Lieblingssportart?
Fußball.
Ja, Holstein Kiel, Sie als Kieler.
Klar. Ja.
Meine größte Niederlage?
Meine größte Niederlage? Ach, es gibt so viele, ich kann da gar nicht. Ich habe beruflich, ich habe in Heidelberg die Räuber von Schiller gespielt, den Karl Mohr. Hm. Das war eine ganz schwere Geschichte, und ich habe diese Rolle nicht geschafft. Und ich habe mit einem bestimmten Kollegen immer gewettet, ob es für mich ein Buh gibt oder nicht beim Applaus. Ich habe ziemlich viel Geld verdient.
Oh. Die Schwäche, was ist meine Schwäche?
Zucker.
Ja, aber jetzt sind Sie ja quasi auf Entwöhnung.
Mhm. Der Mangel an Diplomatie manchmal. Ja, es gibt bestimmt noch vieles mehr. Da müssten Sie vielleicht meine Frau fragen. Die hätte da, glaube ich, eine kleine To-Do-Liste.
Meine Geburtsstadt Kiel, was verbindet Sie damit?
Heimat.
Sie sind ja mittlerweile in München zu Hause.
Seit über 20 Jahren.
Ja, ist gefühlt München auch ein Stück Heimat geworden?
Absolut.
Ja.
Also ich liebe diese Stadt, ich kann es nicht anders sagen.
Die Kieler sind etwas kühler als die Münchner, oder?
Nö. Nee, ich neige auch nicht zu solchen Vergleichen. Also da gibt es die einen und da gibt es die anderen, daran glaube ich nicht. Also ich fühle mich da in dieser Stadt wahnsinnig wohl.
Der Schauspieler Rainer Bock, danke, dass Sie da waren. Ich drücke fest die Daumen auf die nächsten 20, 30 Jahre. Das schaffen Sie garantiert.
Herzlichen Dank. Ja. Schlagerradio.